Es ist schön und es tut gut, euch zu sehen. Ich freue mich auch, dass wir durch Glauben miteinander verbunden sein können, hier und an anderem Ort. Wir haben den Lobgesang begonnen, indem wir miteinander bekannt haben: Gott, du bist gut. Ich erinnere mich an einen Mann, mit dem ich in der Gemeinde zusammen gearbeitet habe, und wir haben viel miteinander gemacht und wir haben auch unsere gemeinsame Aufgabe immer wieder durch Gebet gesegnet. Und irgendwann fiel es mir dann doch auf, es war auffällig, dass er jedes seiner Gebete mit den immer gleichen Worten begonnen hat. Und sie lauteten: Gott, ich danke dir, dass du gut bist und dass du nur gut bist und dass du immer gut bist. Jedes seiner Gebete hat er mit diesem Satz begonnen. Ich danke dir, dass du gut bist, dass du immer gut bist und dass du nur gut bist. Also, das war fast wie ein Bekenntnis, und er wollte das irgendwie auch immer wieder aussprechen, und irgendwann dachte ich mir, vielleicht musst du das auch immer wieder aussprechen, weil irgendwie dir das nicht immer so klar ist, wie du das vielleicht gerne hättest. Aber ich habe mich dann doch gefragt, ist das nicht sowieso klar, was er da immer betet? Ne? Du hast ja dieses Gebet wahrscheinlich auch schon so oder so ähnlich ausgesprochen. Also, angenommen, wir finden endlich die lange ersehnte Wohnung und die dringend benötigte Wohnung, dann sagen wir: Gott, du bist gut. Oder wir hören die erleichternde Diagnose nach einer spannungsvollen Zeit und dann sagen wir: Gott, du bist gut. Oder unser Kind bekommt den Platz an der Schule, auf die alle wollen, und wir haben ihn bekommen und wir sagen: Gott, du bist gut. Oder das lang ersehnte Kind ist endlich da. Und wir sagen: Gott, du bist gut. Ja, aber wenn nicht? Wenn sich die Arbeitslosigkeit fortsetzt? Wenn die Schulden immer mehr werden? Wenn das Kind in der Schule gemobbt wird, es nicht zurechtkommt mit den schulischen Verhältnissen? Wenn der geht, der uns die Liebe versprochen hat, die Liebe für immer und für ewig und so. Wir haben den Lobgesang begonnen mit: Du bist gut. Aber nach solchen Erfahrungen und mittendrin, ist Gott dann immer noch gut? Du weißt, dass das dann nicht mehr auszusprechen ist, als wäre es das Selbstverständliche, Selbstverständlichste von dieser Welt überhaupt. Das weißt du. In solchen Momenten muss man das wahrscheinlich eher bekennen, als dass es so leichtfüßig über die eigenen Lippen kommt. Gott, du bist gut. Auch zu mir. Meine Meinung dazu war lange Zeit eine ganz andere. Was will ich damit sagen? Ich habe immer gedacht, wenn Gott gut ist, und das habe ich ja nun wirklich bekennen wollen und können, ne, war ja von ihm so überzeugt, wenn Gott gut ist, dann wird sich das auch irgendwie in meinem Leben antreffen lassen, wiederfinden lassen. Ja? Wodurch? Durch gute Erfahrungen. Und ich habe, ohne dass ich es merkte, den guten Gott verwechselt mit einem guten Leben. Es passiert. Aber ich musste erst einmal dahinter kommen, dass ich den guten Gott verwechselt hatte mit dem guten Leben. Und ich musste entdecken, dass das Leben dieser einfachen Gleichung nicht folgt. Ne? Guter Gott, gutes Leben. Habe ich für mich rausbekommen müssen. Auch auf langen Wegen, muss ich dazu sagen. War nicht immer easy. Also ich hatte mich da irgendwie getäuscht, die Gleichung war nicht so einfach und ich musste dazulernen. Guck an, ja, worauf musste ich denn, also das Erste, was ich gelernt habe, die Gleichung ist nicht so einfach, und dann habe ich auch lernen müssen, dass es sozusagen größere Zusammenhänge gibt, die sich in meinem kleinen Leben nicht immer so eins zu eins abbilden. Ich musste sogar lernen, dass diese ganzen schwierigen Situationen von mir genutzt werden können und genutzt werden wollen, damit ich daran reife. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich doch an manchen Situationen recht wund gerieben. Ja? Ich fühlte mich oft so wund an, sogar Gott fühlte sich wund an. Ja? Ich erinnere mich noch an Situationen, wenn mir dann jemand kam und mir so frommen Brei auf meine Wunden streichen wollte, so lies mal das und glaub mal das. Da habe ich merklich, oh, lass mich in Ruhe. Ne? Auch Gott war nicht mehr so. Du weißt, was ich sagen will, denk dir den Rest. So, darum nenne ich diese Predigt Wund und Wunder. Und was gefällt mir an diesem Titel? Er hat so eine gewisse Offenheit, weil man denkt, Wund, Wunder am oder vielleicht kommt noch eine ganz andere Qualität mit rein, ja, die nur Gott schenken kann, für die nur Gott sorgen kann. Wund und Wunder. Ich möchte uns gerne zwei Menschen vor Augen führen, die ihren Weg durch nicht ganz leichte Fragen finden mussten. Der erste ist Josef und der ist ja nun wirklich vielen, die schon länger im Glauben unterwegs sind, ein Begriff. Man kennt Josef so mit seiner Story, die irgendwie auch ganz spannend ist zu lesen. Wenn du ihn nicht kennst, will ich ihn dir so ein bisschen telegrammartig darstellen. Ja? Also seine Lebensgeschichte findet sich in 1. Mose wieder und die Story, die dort anzutreffen ist, seine Story nämlich, die ist wirklich spannend zu lesen. Und wenn du heute Nachmittag Zeit hast, gönn dir das mal. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das ist wirklich spannend. Aber wenn du sie liest, merkst du, halbe Stunde, Stunde, bin ich durch. Ja? So, da ist schon mal der erste Fehler enthalten, weil wenn wir jetzt Josef antreffen würden und sagen würden, du Josef, ich kenne dein Leben, also ich habe deine Story gelesen, in einer Stunde war ich durch, würde er sagen, hey, das wird meinem Leben überhaupt nicht gerecht. Ja. Mich hat man nach Ägypten verkauft, da war ich gerade frischer Sklave sozusagen, ich musste da zu Fuß hinlaufen, das sind fast 1000 Kilometer. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, wie lang das ist? 1000 Kilometer, weißt du, was das für eine perfekte Landebahn ist für die schwierigsten Gefühle dieser Welt? In einer Stunde durch? Nee, ich nicht. Und seine ganze Geschichte, 20 Jahre, ja, musste er durch Erfahrungen, die er nicht abschütteln konnte und die als Fragen immer wieder vor ihm standen. Na, alles gut? Gott ist gut? Mhm. Und das ging eigentlich schon früh los, er merkte es bloß nicht. In seinem Leben gab es schon früh Spannungen. Er war nämlich der Lieblingssohn seines Vaters und er wurde auch entsprechend bevorzugt behandelt gegenüber seinen 11 anderen Brüdern. Er bekam immer mehr als die anderen, bekam immer bessere Kleidung. Ne, das guckst du dir als dann als Bruder gerne an. Und er wird nicht nur bevorzugt behandelt, er benimmt sich auch privilegiert irgendwann. Ne? Er ist selbstverliebt, stolz, arrogant. Ja? Also und irgendwann grüßen ihn seine eigenen Brüder nicht mehr. Und in dieser orientalischen Kultur ist das eine Aussage, wer den Friedensgruß verweigert, hat mit demjenigen gebrochen. Keine Gemeinschaft mehr. Ne? Das ist eine ganz klare Aussage. Josef, bleib uns gestohlen. Und als sie seine Art irgendwann komplett leid hatten, da sind sie sogar bereit, ihn umzubringen, werfen ihn dann aber in ein Loch, in einen ausgetrockneten Brunnen. Und irgendjemand erbarmt sich dann von seinen Brüdern und sagen wir, ach, den können wir hier nicht vergammeln lassen, verkaufen wir ihn nach Ägypten. Dann muss er da zu Fuß hinwandern, dann ist er wurde er gekauft von einem ganz hohen ägyptischen Beamten, der das Geld dafür hatte, so einen Sklaven zu kaufen. So, und dann setzt er ihn ein und merkt, ey, der kann gut organisieren, der kann gut leiten und gibt ihm irgendwie die Vollmacht über sein ganzes Haus und die Finanzen. So, und dann kommt die Frau von diesem hohen Beamten und sagt, ey, dieser Josef, der ist so knackig und jung und überhaupt, ne, und Erotik. Sie will an ihn ran, er sagt, mach ich nicht mit. Und dann sagt sie, der hat mich vergewaltigt. Ja? Unberechtigterweise beschuldigt. Der Mann glaubt seiner Frau und er ist wieder im Loch, ne? Nämlich eingelocht. Ja? Er sitzt da in seinem Gefängnis, aber er hat doch ein Organisationsgeschick, denkt mit, macht mit und irgendwann fällt es dem Gefängnischef da auf und denkt sich, den kann ich vielleicht gebrauchen. So. Er kommt wieder in eine bessere Lage, aber sitzt nach wie vor im Gefängnis und irgendwann hilft er zwei Gefangenen und er sagt, wenn ihr hier wieder auf freiem Fuß seid, dann denkt bitte an mich und legt ein gutes Wort für mich ein. Aber kaum sind sie draußen, also der eine ist draußen, Josef, was war denn das? Vergessen. So, also, von den Geschwistern abgelehnt. Als Sklave verkauft. Unberechtigterweise angeklagt. Im Gefängnis. Von allen vergessen. Gott, du bist gut zu mir. Hä? 20 Jahre. 20 Jahre. Gott, du bist gut zu mir. Ich bin jetzt sogar Gefangener. Also ich ahne, dass in meinem Herzen spätestens jetzt ganz viel Bitterkeit Fuß gefasst hätte. Und es gab ja auch schon Menschen, die wegen weniger Komplikationen im Leben den Glauben in den Wind geschossen haben und aufgegeben hätten mit Gott. Und viele hätten gar keine Zweifel mehr an Gott gehabt, sondern die hätten gesagt, Gott, das ist eine Fata Morgana. Das ist so ein wolkiges Symbol für die eigenen Hoffnungen, aber das alles verdunstet, wenn das Leben kommt und zuschlägt. Verstehen wir? So, und so kommt es dann schließlich auch, dass sich Josef zurückzieht in diese feucht-kalte Schmollecke seiner Zelle und die nächste sichere Pleite erwartet. Was könnte das sein? Bandscheibenvorfall oder TBC oder irgendwas, was sonst nicht gut tut. Ja? Nein, er macht das nicht. Er zieht sich nicht zurück in seine feuchtkalte Schmollecke und wartet auf das nächste Unglück, sondern er bleibt offen. Er bleibt offen. Und man kann seiner Geschichte entnehmen, dass er auch immer wieder zu Gott hin offen blieb und dass er daran reift und in einer schlecht zu erklärenden Weise bereit war, mitzumachen und weiterzumachen. Und dann muss ich sagen, Josef, nicht schlecht. Und er reift. Ich möchte hier nochmal ein Beispiel bringen. Das ist ein einfacher Satz, aber der zeigt das, was in seinem Leben passiert ist. 1. Mose 40. Am nächsten Morgen fiel Josef der niedergeschlagene Gesichtsausdruck der Mitgefangenen auf. Warum seid ihr heute so niedergeschlagen, fragt er. Also, das scheint ja erstmal keine groß bedeutsame Aussage zu sein. Ne? Warum seid ihr so heute, warum guckt ihr so niedergeschlagen? Aber für einen selbstverliebten, selbstzentrierten, stolzen, arroganten Menschen wie Josef es gewesen ist, war das schon ganz enorm. Also diese Aussage zeigt, er war emotional gereift, denn er hatte eine emotionale Sensibilität für andere Menschen entwickelt, die er vorher nicht hatte. Er hat nicht gesehen, dass seine Brüder ihn anguckten wie ein Auto, so von wegen: Josef, lass uns endlich in Ruhe mit deiner Arroganz, bleib uns vom Leibe mit deinem Stolz. Wir sind auch Brüder, wir sind auch Söhne des Vaters. Er konnte keine Gesichter lesen. Er konnte Situationen nicht erfassen. Er merkte nicht, dass er sie alle zum Wahnsinn trieb mit seiner Selbstherrlichkeit. Und jetzt kann er Menschen wahrnehmen. Warum guckt ihr so niedergeschlagen? Was ist mit euch? Er kann sich interessieren. Da ist was passiert mit diesen Menschen. Parker Palmer, das ist ein amerikanischer Autor, der hat mal über sich und seine Erfahrungen gesprochen, die auch nicht immer ganz easy waren. Und er beschreibt seine eigenen schwierigen Lebenslagen mit dem Bild des Herbstes. Ne? Herbst ist eine Zeit, in der die Leichtigkeit des Sommers geht und das Helle weicht. Und du denkst dir: Ey, es ist Sommer, erzähl mir nichts vom Herbst. Ich will nicht dran denken, was das wieder alles mit sich bringen könnte. Erzähl mir was vom Sommer. Parker Palmer redet vom Herbst und er sagt, diese Lebenslagen seien auch eine Zeit gewesen, wo wichtiger Samen gesät wurde in sein Leben. Und jetzt zitiere ich ihn mal, das fand ich auch vergleichbar mit Josef, ja? Aber jetzt erstmal er. Und doch, sagt er, und doch, wenn ich tiefer blicke, kann ich vielleicht die unendlich vielen Möglichkeiten sehen, die gepflanzt werden, um in einer Jahreszeit, die erst noch kommen muss, Früchte zu tragen. Im Rückblick kann ich sagen, was ich damals nicht erkennen konnte, wie der Verlust meines Arbeitsplatzes mir half, Arbeit zu finden, die ich tun musste. Wie das Schild, Straße gesperrt, mich in eine Gegend führte, die ich bereisen musste. Wie Verluste, die unersetzbar schienen, mich zwangen, Sinnzusammenhänge zu finden, die ich unbedingt kennen musste. Und Josef wird vorbereitet für eine kommende Zeit. Er weiß es bloß nicht. Er kann sich jetzt für zwei interessieren, aber er würde sich einmal für Hunderttausende interessieren können. Wenn nämlich seine Zeit gekommen ist und der Pharao ihn zum Stellvertreter seines Reiches macht und ihm alle Vollmachten gibt, um in einer entsetzlich langen Dürre Hunderttausende von Menschen zu versorgen. Er reift heran für eine Zeit, die noch nicht gekommen ist. Er hätte in dieser Zelle super gut Selbstmitleid lernen können. Ja? Sein Doktor in Selbstmitleid hätte er machen können. Aber er macht es nicht, sondern er lernt es Mitgefühl und er lernte weiter zu vertrauen. Das ist nicht leicht. Er lernte weiter zu vertrauen. Ja, es war alles ein Schlamassel. Ja? Schlamassel ist jiddisch und heißt kein Glück. Wo ist das Glück? Kein Glück. Schlamassel. Und trotzdem wollte Gott dieses ganze Schlamassel nutzen, um etwas Starkes zu formen. Und zugegeben, also von außen betrachtet war es das perfekte Chaos, aber für Gott war es die perfekte Gelegenheit, diesen Mann stark zu machen und ihn für etwas Größeres vorzubereiten. Denn Josef sollte einmal einer ganzen Nation dienen und er lernte, ein Diener zu werden. Er lernte, ein Diener zu werden. Ich möchte jetzt von Josef mal zu Jesus rüberschreiten, weil ich glaube, dass sich da ganz vergleichbare Erfahrungen wiederfinden lassen. Also im Leben von Jesus hat sich auch ganz viel abgespielt, was man bei aller Liebe überhaupt nicht gebrauchen kann. Er wurde abgelehnt. Er blieb von extrem vielen Leuten unverstanden. Er wurde schikaniert. Er wurde von den richtig wichtigen Leuten bekämpft. Er wurde irgendwann verraten, verleugnet, gefangen gesetzt. Und dieses Wund und Wunder, ja, das hat sich in seinem Leben auch wiedergefunden, aber sehr praktisch. Er hatte richtige Wunden. Und die Frage, Gott, bist du gut, die war nicht mehr so klar. Lies die Schrift. Ne? Konnte Jesus in einem ganz besonderen Moment sagen, Gott, du bist gut? Er hat gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Lesen wir mal von so einem wunden Moment, Matthäus 27. Da sagen die religiösen Checker, die Eliten, anderen hat er geholfen. Die Not anderer konnte er lesen, er konnte empathisch sein, ne? Sensibel für die Not der anderen. Mensch, toll. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er hat doch auf Gott vertraut. Der soll jetzt ihm helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Aber er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. Also, Respekt, Jesus, wenn selbst deine Gegner dir sagen, er hat doch immer vertraut. Verstehst du? Wenn das deine Gegner über dich sagen, du hast doch immer vertraut, dann hast du wirklich vertraut. Was ich sagen möchte, das Leben von Josef zeigt, aber erst recht das Leben von Jesus. Es ist möglich, dass aus Wunden heilige Wunden werden. Verstehst du? Und heilig meint für Gott verfügbar. Ein besonderer Raum. Bedeutsam und wertvoll für Gott und Menschen. Das Leben ist nicht fair. Es spielt sich eine Menge Schmerz und Verlust ab. Du weißt es. Und wenn wir diese Erfahrungen nicht positiv verarbeiten, dann bleibt uns leider gar nichts anderes übrig, als zynisch zu werden, als bitter zu werden, als negativ zu werden. Das ist mir auch schon gelungen. Ja, vielleicht dir auch. Aber die Lebensgeschichten von Josef und besonders die von Jesus zeigen, dass es möglich ist, dass aus Wunden heilige Wunden werden, dass sich etwas, was schmerzhaft und verlustreich ist, enttäuschend verwandeln kann in etwas Großes und Gutes. Ich möchte hier mal den Papst Johannes Paul II. Erwähnen. Der hat ein apostolisches Schreiben vor vielen Jahren verfasst und dieses apostolische Schreiben hat zu tun mit dem menschlichen Leiden. Ja? Ich lese mal diese Stelle aus diesem apostolischen Schreiben. Im Kreuz Christi hat sich nicht nur die Erlösung durch das Leiden erfüllt, sondern das menschliche Leiden selbst ist dabei erlöst worden. Ich sage dir, ich habe viel über diesen Satz nachgedacht, weil ich ihn irgendwie nicht verstanden habe. Ich lese ihn nochmal. Im Kreuz Christi hat sich nicht nur die Erlösung durch das Leiden erfüllt, sondern das menschliche Leiden selbst ist dabei erlöst worden. Und ich dachte, also so ein Papst hat erstmal mehr theologische Einsicht als ich, ja? Und ich dachte, wenn du das geschrieben hast, wird irgendwas daran richtig sein. Ich verstehe es bloß nicht. Wie kann man denn Leiden erlösen? Ja, wenn es aufhört. Aber sonst, das Leiden selbst ist erlöst worden. Ja, wovon denn erlöst worden? Verstehst du meine Frage? Wovon denn erlöst worden? Es geht doch weiter. Und dann kam irgendwann die Einsicht. Es ist davon erlöst worden, ohne Sinn bleiben zu müssen. Leer bleiben zu müssen. In dieser Annahme, mir wird hier immer nur was weggenommen. Verliere immer nur. Und es stellt sich nichts ein, was irgendwie gut oder segensreich wäre. Das ist doch unsere Definition von Leid. Erstmal Kontrollverlust und ich kriege immer was weggenommen. Aber Papst Johannes Paul II. Sagt, nein, das Kreuz zeigt es doch auch. Ja, da spielte sich eine Tragödie ab. Ein Mensch, wie es ihn vorher noch nie gegeben hat. Voller Güte, Reinheit und Herzensweite. Wir schlagen ihn ans Kreuz und dann sind wir ihn los und dann sind wir ihn auch los, begraben und vergessen. Und Gott sagt, ich mache aus dieser Wunde eine heilige Wunde, an der ganz viele Menschen teilhaben werden im Sinne des Erlöstwerdens von Sinnlosigkeit und Verlusten. Was ich dir sagen möchte, ist, dass es in diesem Leben ein Geheimnis gibt. Und das hat mit deinen Erfahrungen zu tun, aber erst recht mit Gott. Und alles Leiden ist in einer geheimnisvollen Weise damit verbunden, dass wir sagen dürfen, Gott ist irgendwie mittendrin. Gott ist irgendwie mittendrin. Und er will auch für mich etwas Gutes draus machen und auch er will mich sagen lassen können, Gott, du bist gut. Zu mir. Du bist gut zu mir. Und ich möchte dich heute stärken, indem ich dir sage, aber ich kann es dir zunächst nur sagen, geh weiter. Du betrittst diesen Raum der Verwandlung. Ja? Du betrittst diesen Raum der Verwandlung durch Vertrauen. Wir haben nicht die Kraft, aus Wunden etwas Starkes und Gutes zu machen. Die Macht liegt bei Gott. Und er will sich zu dir und deinem Leben bekennen, genauso wie du dich zu ihm bekennst. Und er hat was Gutes und Segensreiches mit dir vor. Und vielleicht hast du eine schwache Ahnung davon, aber deine Erfahrungen sprechen immer dagegen. Geh weiter, mach weiter. Betritt den Raum der Verwandlung durch Vertrauen. Und wenn du müde geworden bist im Vertrauen, was auch gut möglich ist, dann lass dich heute stärken im Vertrauen. Dann profitiere von dem Vertrauen und dem Glauben und der Zuversicht derer, die dich hier segnen wollen. Und wir wollen heute bewusst mit unserem Schmerz zu Gott kommen, mit unseren Verlusten zu Gott kommen, mit unseren Enttäuschungen zu Gott kommen oder mit dem, was sonst fehlt und wehtut und sagen, Gott, sei gut zu mir. Gib mir was von dir. Und er ist der Vater. Und er hat dich auf dem Herzen. Und du kannst kommen, fühl dich frei. Und wenn du sagst, also ich kann das heute aus einiger Überzeugung sagen, mir geht's gut, dann schließ dich doch hier in einen Kreis des Glaubens mit ein. Und du zu Hause kannst es auch machen, dass wir sagen, naja, ich höre mir jetzt die Lieder an oder lese mir die Verse durch, sondern bete doch hier, dass sich ein Raum der Verwandlung öffnet, dass sich ein Raum des Glaubens öffnet, dass sich ein Raum der Heilung öffnet. Sei bitte mit dabei, selbst wenn du heute kein Gebet empfängst. Also fühl dich frei, hier nach vorne zu kommen. Wir werden auf den Ort schauen, an dem Gott aus Wunden heilige Wunden macht. Wir werden zum Kreuz gucken und wir werden salben. Was habe ich hier in der Hand? Also das sind so kleine Fläschchen mit Salböl. Das ist ein Zeichen, dass wir auf den Christus warten. Das heißt ja, der Messias, der Gesalbte. Wir machen das hier nicht, weil wir heute Morgen so ausgeschlafen daherkommen, sondern weil Gott gut ist und weil er dich segnen möchte durch Jesus.